Dekonstruktion. Wenn der Glaube zu zerbrechen droht. Ein Gastbeitrag von Jennifer Keller, Theologin, Sozialarbeiterin und Expertin in Sachen Dekonstruktion. Heute beenden wir unsere Reihe über Dekonstruktion mit dem Thema Entschleunigung.
In den letzten Episoden haben wir uns intensiv mit dem Thema Dekonstruktion beschäftigt und danach gefragt, wie eine geistliche Prophylaxe dagegen aussehen kann. Wir sind gestartet mit der Unterscheidung zwischen gesunden und ungesunden Zweifel. Danach haben wir einen ehrlichen Selbstcheck gemacht und die typischen Auslöser von Dekonstruktionen betrachtet. Von dort aus sind wir zum Kern unseres Glaubens vorgedrungen, zur Beziehung zu Jesus und schließlich zu der Frage, wie ein gesundes Bibelverständnis aussehen kann, das auch Spannungen aushält. Heute schließen wir diese Woche ab mit einem Thema, das für Dekonstruktion entscheidend ist. Das Thema Entschleunigung. Wir wollen darauf schauen, warum ein verlangsamter, bewusster Glaube uns hilft, nicht in eine destruktive Dekonstruktion zu geraten, sondern in der Beziehung zu Gott stabil zu bleiben, auch dann, wenn Fragen und Zweifel kommen. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Informationen prasseln auf uns ein, Termine reihen sich aneinander und unsere Gedanken hören kaum noch auf, uns zu beschäftigen. Leider funktioniert unsere Beziehung zu Jesus auch oft nur noch so. Wir lesen schnell, wir haken ab, wir hören Predigten im Auto, beten irgendwie nebenbei und denken meistens schon an den nächsten Programmpunkt oder an die Wäsche. Manchmal mangelt es an Tiefe. Dabei merken wir oft gar nicht, dass wir mehr im Funktionsmodus Gott wahrnehmen, in unserem Tun, im Abarbeiten, im Denken, aber kaum noch in der Stille. Denn wenn wir Stille haben könnten, füllen wir sie mit Podcasts, Serien, Hörbüchern oder anderen medialen Einflüssen. Die Bibel macht uns sehr deutlich, dass geistliche Tiefe nicht im Tempo entsteht, sondern in der Ruhe. Und wer Gott immer nur zwischen seinen Meetings, seinen Schulstunden oder seinen To-Dos wahrnimmt, verpasst die Tiefe, die Gott eigentlich schenken möchte. In Psalm 46, Vers 11a lesen wir: Lasst ab davon und erkennt, dass ich Gott bin. In anderen Übersetzungen wird schöner übersetzt: Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Psalm 46, ein Lied der Kinderchore, was Vertrauen und Zuversicht in Gott ausdrückt. Gott ist da, selbst wenn die Welt bebt und die Berge ins Meer stürzen. Seine Gegenwart ist da. Und in diese Situation hinein sagt er: Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still oder lasst ab ist kein passives Aufhören, sondern ein aktives Loslassen, Ruhen oder die Hände sinken lassen. Es ist eine Aufforderung, die Kontrolle abzugeben, die eigenen Anstrengungen einzustellen und sich nicht mehr von äußeren Umständen überwältigen zu lassen. Hier steht nicht: Sei produktiv und erkenne, seid beschäftigt und erkennt, sondern seid still. Erkennt, dass ich Gott bin, beschreibt ein erfahrungsbasiertes, intimes Kennen. Es geht nicht darum, Gott nur als Konzept zu kennen, sondern ihn als Gegenüber zu erfahren. In der Stille schaffen wir genau diesen Raum dafür. An Jesus selbst können wir sehen, dass er einen Rückzugsort brauchte, um wieder beim Vater anzukommen. Nachdem Jesus einen Mann vom Aussatz heilte, zog Jesus sich zurück. Da heißt es in Lukas Kapitel 5, Vers 16: Jesus aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Jesus fordert sogar seine Jünger auf, Ruhe zu machen, nachdem sie für ihn unterwegs waren. Markus Kapitel 6, Vers 31. Da sagte er zu ihnen: Los, kommt mit an einen ruhigen Ort, nur ihr allein, und ruht ein wenig aus. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Viele Formen von Dekonstruktion entstehen nicht nur aus Zweifel, Erfahrungen und Fragen, sondern aus Erschöpfung. Wer müde ist, hört anders. Wer überfordert ist, denkt anders. Wer innerlich unter Dauerstrom steht, verliert den Zugang zu Gott. Nicht, weil er nicht mehr glaubt, sondern weil er nicht mehr hört. Im Stress des Alltages ist unsere Wahrnehmung verkürzt. Gebet ist funktional und Glaube manchmal technisch. Dann kann es passieren, dass Gott schnell einfach nur zu einer Idee wird oder einem Thema, was ich für meine Gruppenstunde ausarbeite, zu einem netten Gedanken, aber nicht mehr zu meinem Gegenüber. Wenn Leid und Zweifel dann kommen, sind wir überfordert, weil wir gar nicht wissen, wie das geht, an Gott festzuhalten. Entschleunigung und Stille sind also kein Luxus, sondern eine geistliche Notwendigkeit. Das bedeutet nicht, ich brauche noch mehr Input, ich brauche noch mehr Predigten, noch mehr Bücher, sondern ich brauche mehr Zeit mit Jesus allein. Entschleunigung bedeutet, bewusst langsamer zu werden, nicht alles einzuordnen, den Alltag bewusst zu entschlacken, nicht jede Spannung sofort zu lösen. Ruhe schützt deinen Glauben. Wer zur Ruhe kommt, muss nicht alles neu definieren. Wer still wird, muss nicht sofort loslassen. Wer bei Gott bleibt, muss nicht fliehen. Es geht erst einmal nur ums Bleiben. Bleiben im Gebet, bleiben im Wort, bleiben in der Gemeinschaft, bleiben vor Gott. Wir brauchen in unseren Zweifeln und in unseren Fragen einen Ort, wo wir wieder zurückkommen können. Und den nehmen wir uns, wenn wir die Beziehung zu Jesus kappen. Wie könnte das im Alltag jetzt praktisch aussehen? Es geht mir nicht darum, dass du jetzt alles umwerfen musst. Es geht mir vielmehr darum, Zeit bewusst zu gestalten, kleine Schritte gehen. Entschleunigung bedeutet, dass wir nicht jede Stille ersticken. Erster Punkt. Zeitfenster ohne Input. Für uns ist es leicht, einfach jede Zeit mit etwas zu füllen. Nachrichten, Musik, Hörbuch, Sprachnachrichten. Es muss nie ruhig sein in unserem Leben. Probier es doch einfach mal aus, nichts zu hören. Geh einen kleinen Weg mal ohne Musik im Ohr. Nimm das Handy einfach mal nicht mit auf die Toilette und leg dein Handy oder deine Medien mal eine Stunde vor dem Schlafengehen beiseite und lies etwas. Stille ist kein Leerlauf. Sie ist der Raum, dass unsere Gedanken sich neu sortieren können. Der zweite Punkt. Rhythmen statt Dauerleistung. Jesus selbst hat nicht durchgepowert. Wir denken aber, dass wir das im Gegensatz zu ihm tun könnten. Jesus hat sich zurückgezogen, obwohl Menschen ihn gebraucht haben. Pausen sind keine Schwäche, sondern Gehorsam. Deswegen nimm dir diesen Tipp bitte mit. Mach einen Ruhetag. Und wenn dein erster Gedanke jetzt ist, dass das auf gar keinen Fall in deinem Leben geht, denk bitte über Folgendes nach. Was passiert, wenn ich auf Dauer keine Pause mache? Was lebe ich meinen Kindern vor, wenn es am Tag und in der Woche nie eine Pause gibt? Vertraue ich Gott, dass ich meine notwendigen Aufgaben auch schaffe, wenn ich einen Tag Pause mache? Was ist das für ein Glaubenssatz hinter dem Gedanken, dass ich keine Pause machen darf? Ruhetag sieht in unterschiedlichen Lebensphasen anders aus. Ein Single kann einen Ruhetag anders gestalten als Familien. Aber es geht auch bei den Familien darum, dass der Ruhetag als Familie eine Zeit ist, wo man in die Familie investiert, wo man als Familie zur Ruhe kommt und wo man sich nicht noch um das komplette Haushaltsprogramm dreht, sondern wo man wirklich eine bewusste Zeit hat, auch bei sich wieder anzukommen. Drittens, zweckfreie Zeit. Wann hast du das letzte Mal etwas gemacht, was niemanden genützt hat und dir einfach nur eine Freude gemacht hat? Eine Zeit, in der es nicht darum ging, dass du dich selbst optimierst, etwas abhakst oder investierst. Ein Spaziergang zum Beispiel, irgendwas Kreatives basteln oder. Kreativität entsteht nicht unter Dauerstress, sondern in Phasen ohne Ziel. Beziehungen brauchen auch diese Zeit, Freundschaften, Ehen und Familien brauchen diese Zeit des Zusammenseins. Einfach zusammen verweilen, Spiele spielen, zur Ruhe kommen, spazieren gehen. Gerade auch in Zeiten von Zweifel brauchen die Gedanken immer mal wieder eine Pause. Das ständige Analysieren, Sortieren und krampfhaft Lösungen zu finden, bringt in der Regel nicht voran. Und mein letzter Punkt, Grenzen setzen. Ein letzter Aspekt, über den wir nachdenken wollen, ist das Thema Grenzen setzen. Als Menschen sind wir begrenzt. Begrenzt an Zeit, an Kapazität, an Aufnahmefähigkeit und an Leistungsfähigkeit. An dieser Stelle sind wir alle unterschiedlich. Jeder von uns hat eine andere Spannkraft. Aber jeder von uns muss seine Grenzen setzen lernen. Jesus lebt es uns vor, indem er nicht immer alle Menschen heilt. Er zwar Erwartungen erfüllt, aber nicht jede Erwartung. Und er zieht sich zurück, obwohl der Bedarf noch größer wäre. Grenzen setzen heißt, ich muss nicht alles können, ich muss nicht alles lösen, ich muss nicht allem gerecht werden. Grenzen erinnern mich nämlich daran, dass ich einfach nur ein Mensch bin und Gott ist Gott. Er hält die Welt in seiner Hand und nicht ich. Auch aus menschlicher Sicht sind Grenzen lebensnotwendig. Wer immer erreichbar ist, kommt innerlich nie zur Ruhe. Wer nie Nein sagt, verliert irgendwann sein Ja für etwas. Und wer ständig über seine Kraft geht, verliert die Freude an dem, was er tut. Grenzen schützen vor Überforderung, vor innerer Verhärtung und vor einem Glauben, der nur noch aus Pflicht besteht. Grenzen setzen bedeutet deshalb auch, ich entscheide bewusst, wann ich aufhöre, ich entscheide, was ich heute nicht tue und ich entscheide, wofür ich meine Kraft nicht einsetze. Was könntest du jetzt tun? Mach mal einen Realitätscheck. Nimm dir ein Blatt Papier und schreibe mal von Montag bis Sonntag auf, was du alles tust. Arbeit, Haushalt, Einkauf, Freunde treffen, sich um die Kinder kümmern, Gemeindearbeit und, und. Plane dir mal gezielt Zeiten ein, in denen du eine Pause machst. Mal eine Stunde, mal 20 Minuten, mal einen Nachmittag, mal vielleicht einen ganzen Tag. Im Skript findest du dann noch weitere Tipps, wie du diese Pausenzeit nutzen kannst. Und eine Reflexionsfrage noch zum Schluss. Wie gehst du damit um, wenn in deiner Gemeinde mehr auf Leistung geschaut wird als auf Grenzen setzen? Was könntest du auf "Wir machen alles für den Herrn" erwidern? Ich wünsche dir, dass du zur Ruhe kommst und die Freude am Herrn mehr werden darf. Amen.